Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht in Micha Kapitel 7, die Verse 1 bis 2 und 15 bis 20. Ich unglücklicher Mensch, ich komme mir vor wie einer, der nach der Ernte hungrig durch die Weinberge streift oder die Feigenbäume nach Früchten absucht. Doch nichts, keine Traube und keine Feige ist mehr zu finden. Ja, im ganzen Land gibt es keinen rechtschaffenen Menschen mehr. Keiner fragt mehr nach Gott. Einer macht Jagd auf den anderen und wartet bloß auf eine Gelegenheit, um Blut zu vergießen. Trau keinem einzigen Menschen mehr, nicht einmal dem besten Freund. Sei verschwiegen wie ein Grab, auch bei der Frau in deinen Armen. Denn der Sohn achtet den Vater nicht mehr. Die Tochter lehnt sich gegen die Mutter auf und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Doch ich verlasse mich auf den Herrn. Ich warte auf den Gott meines Heils. Ja, mein Gott wird mich erhören. Der Herr wird uns retten. Freut euch nur nicht zu früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Ich will den Zorn Jahwes ertragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Doch er wird wieder für uns eintreten und das Unrecht vergelten, das man uns angetan hat. Er führt uns von Neuem hinaus ins Licht. Wir werden erleben, wie er für Recht sorgt. Wenn unsere Feinde das sehen, müssen sie sich in Grund und Boden schämen. Spöttisch riefen sie zu uns, wo bleibt denn der Herr, euer Gott? Aber dann werden wir über sie triumphieren. Man wird sie zertreten wie Dreck auf der Straße. Jerusalem, es kommt die Zeit, in der deine Mauern wieder aufgebaut werden und dein Herrschaftsgebiet sich weit ausdehnt. In jenen Tagen werden die Menschen von überall her zu dir strömen, aus Assyrien und den Städten Ägyptens, aus dem gesamten Gebiet zwischen Euphrat und Nil, ja von weit entfernten Küsten und Gebirgen. Die Erde aber wird zur Wüste wegen der Schuld ihrer Bewohner. Herr, kümmere dich um dein Volk, wie ein Hirte um seine Schafe, denn wir gehören doch hierher. Wir leben einsam in der Öde, doch um uns her dehnt sich fruchtbares Land. Bring uns deine Herde dorthin zurück. Ja, führe uns wieder auf die saftigen Weiden von Baschan und Gilead, so wie in vergangenen Zeiten. Vollbringe Wunder für uns, wie damals, als unsere Vorfahren aus Ägypten zogen. Dann müssen die anderen Völker beschämt zusehen und können trotz ihrer Macht nichts dagegen tun. Sprachlos werden sie sein. Es wird ihnen Hören und Sehen vergehen. Sie sollen Staub fressen wie Schlangen und Würmer. Zittern vor Angst werden sie aus ihren Festungen kriechen und sich vor dir, dem Herrn, unserem Gott, beugen. Ja, vor dir werden sie sich fürchten. Herr, wer ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft all unsere Sünden ins tiefe Meer. Herr, du wirst uns den Nachkommen von Abraham und Jakob deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast.
Guten Morgen. Als ich 12 Jahre alt war, hat sich mein Leben verändert. Und das hatte mit diesem Bibeltext zu tun. Wie das zusammenhängt, werde ich gleich erzählen. Wir sind heute beim 7. und damit beim letzten Teil in unserer Predigtserie über Micha. Noch einmal kurz zur Orientierung, auch für dieses letzte Mal. Zeitlich sind wir mit Micha im 7. Jahrhundert vor Christus. Micha ist ein von Gott beauftragter Prophet, der über einen Zeitraum von 64 Jahren immer wieder Impulse und Nachrichten von Gott an sein Volk, an die Israeliten, weitergegeben hat. 64 Jahre in 7 Kapiteln ergibt sehr dichte Texte, die wir uns die letzten Wochen angeschaut haben. Da war viel Klage über Israel dabei und viel Warnung auch, weil sie einfach falsche Wege gegangen sind und unmögliche Leben geführt haben zum Teil. Aber es gibt auch unheimlich starke bildliche Texte, die wir uns angesehen haben, die ausmalen, wie damals für die Leute noch in der Zukunft Gott eine Lösung schaffen würde für alle Schuld und die gestörte Beziehung zwischen seinen Menschen und sich. Und wie Gott auch für uns noch in der Zukunft einmal einen Ort vorbereiten wird oder ihn jetzt schon vorbereitet, an dem statt Ungerechtigkeit und statt Krieg mit uns selbst und anderen und Hunger etc. stattdessen Gott als guter König herrschen wird, mit Frieden und Hoffnung und Erfüllung. All das hatten wir in den letzten Wochen in diesen Micha-Texten. Und heute geht es also um das letzte Kapitel dieses Buches von Micha und ich finde, es ist wirklich ein krönender Abschluss. Mein Wunsch für diese Predigt ist, dass ihr einen kleinen Teil dessen, was mich daran berührt, auch erleben könnt und dass ihr eine Eigenschaft von Gott, die in diesem Text sehr stark heraussticht, kennen und auch lieben lernt. Der Start des Textes ist ja wie mehrere andere Micha-Texte auch eher deprimierend und das sagt Micha ja auch am Anfang selber. Ich bin so deprimiert, ich unglücklicher Mensch. Ich habe die Aufgabe, meinen Leuten Impulse von Gott weiterzugeben und was ich schon wieder mitgeben muss, ist, den Leuten den Spiegel vorzuhalten, wie unmöglich sie leben. Keiner hat Interesse an einem guten Miteinander, keiner fragt mehr nach Gott. Alle leben an ihrer Bestimmung eines guten Lebens in Frieden mit Gott und einander vorbei. Sie betrügen und belügen aus Angst zu kurz zu kommen, aus Neid und haben Konflikte, die sich aufgestaut haben und mittlerweile riesig geworden sind. Und so weiter. Selbst das Gute, das einige tun, ist eigentlich nicht gut, weil es aus falschen Motivationen passiert. Sogar Familien werden zerrissen, weil Familienmitglieder einander verraten. Und wenn man das liest, erinnert es ja fast an DDR-Zeiten. Trau keinem einzigen Menschen mehr, steht da. Nicht einmal dem besten Freund. Sei verschwiegen wie ein Grab. Denn du kannst nicht wissen, ob jemand von den eigenen Angehörigen nicht als Spitzel für die Stasi arbeitet. Im Unterschied zur DDR, in der Gott offiziell und systematisch immer weniger Thema wurde, war den Israeliten damals bewusst, dass ihr Handeln gegen Gott auf sie zurückfallen würde. Gott lässt das nicht ungesehen. Er hasst das Böse in uns und was es mit uns macht. Nicht uns, aber das Böse in uns. Und deshalb beschreibt Micha auch an mehreren Stellen, auch in diesem Text, dass angekündigt wurde und es tatsächlich passiert, dass Israel die Konsequenzen tragen musste, dass sie ohne Gott gelebt hatten. Verschiedene feindliche Völker griffen sie an, zerstörten sogar Teile, sodass die Israeliten in Vers 8 sagen müssen, wir liegen komplett am Boden. Wir sind fertig, wir können nicht mehr. Auseinandersetzungen zwischen Völkern und Nationen haben schon immer die Geschichte bestimmt und auch die Geschichte Israels, auch weil sie ein sehr kleines Volk waren. In ihrem Fall gab es aber auch die besondere Verbindung von Israel zu ihrem Gott. Und sie wussten, wenn wir mit ihm eng unterwegs sind, wenn wir ihm vertrauen und ihm folgen, dann sind wir in Sicherheit. Als kleines Volk zwischen den ganzen anderen kriegerischen Völkern eingequetscht, geografisch. In Gemeinschaft mit Gott lebt es sich gut. Und er beschenkt und beschützt von Herzen. In Abwesenheit Gottes sieht es anders aus für sie. Von ihm abgewandt und wenn wir seine Weisungen ignorieren, wenn wir andere Götter anbeten und Gottes Werte ablehnen, dann haben wir diesen Schutz nicht mehr. Wenn wir uns selber von Gott entfernen, sind wir nicht mehr in dieser Gemeinschaft und nicht mehr in diesem Schutz. Wir erleiden Verluste, wir werden angegriffen, wir sind anfälliger für Krankheiten und Seuchen sogar. Für die Israeliten war das ein ganz natürlicher Zusammenhang, dass ihr Handeln gegenüber Gott Konsequenzen auf ihr praktisches Leben hatte. Und in Vers 9, und das finde ich faszinierend, sagen sie ja sogar, wir haben gegen Gott gesündigt und müssen nun seinen Zorn ertragen. Eine andere Bibelübersetzung aus dem Hebräischen ins Deutsche sagt, wir wollen seinen Zorn ertragen, weil wir wissen, es ist gerechtfertigt. Das bringt uns zu zwei besonderen Tatsachen in diesem Text. Die erste Tatsache ist, Israel ist sich trotzdem sicher, dass Gott ihnen vergeben und sie retten wird. Und die zweite Tatsache ist eine Eigenschaft, die Gott einzigartig macht. Die erste Tatsache, Israel ist sich sicher, dass Gott ihnen vergeben und sie retten wird. Und die zweite ist eine Eigenschaft, die Gott einzigartig macht. Die Israeliten sagen, wir liegen selbstverschuldet buchstäblich am Boden, weil wir Gott ignoriert und verraten haben. Aber wir werden wieder aufstehen. Und zwar, weil er uns aufhebt. Gott ist unser Licht. Licht bietet dir gleichzeitig Hilfe und Hoffnung. Und Licht macht aber auch Dinge sichtbar. Licht leuchtet den Weg und gibt Orientierung, wo der richtige Weg ist, aber es zeigt auch, wo der falsche Weg ist, wo es in den Abgrund gehen würde, wo Stolperfallen sind. Licht tröstet im Dunkeln und es vertreibt die Dunkelheit und bringt Klarheit. Und es kann auch unangenehm sein. Es macht Dinge sichtbar, die wir eigentlich nicht sichtbar haben wollen, so wie die Staubflocken in unserem Flur zu Hause zum Beispiel. Wenn die immer größer und immer mehr werden, mache ich nur noch das kleine Licht an, damit man die nicht mehr so sieht. Deswegen ist Gott wie Licht für Israel. Er ist Hoffnung und Orientierung und gleichzeitig macht er unangenehme Dinge sichtbar. Und in diesem Wissen sind sie sich sicher, Gott wird wieder für uns eintreten. Ein anderer Prediger hat diese Haltung der Israeliten mal mit drei sehr schönen englischen Begriffen beschrieben, nämlich mit gutsy guilt, broken-hearted boldness und contrite courage. Das bedeutet auf Deutsch so ungefähr mutige Schuld, zerschlagene Kühnheit und reuevoller Mut. Mutige Schuld, zerschlagene Kühnheit und reuevoller Mut. Das finde ich eine paradoxe und faszinierende Mischhaltung. Wenn du gerade eine harte Phase hast, selbstverschuldet oder nicht, wenn du dich bedrängt und angegriffen fühlst oder sogar wirklich sagst, du bist am Ende gerade, am Boden, was gibt dir dann Hoffnung? Wo bekommst du Hoffnung her, dass es wieder besser wird? Wir geben uns ja meist nicht mit einer komplett pessimistischen Welt sich zufrieden, dass alles immer schlimmer wird, sondern irgendwie denken wir doch irgendwie wird es schon wieder gut werden. Was gibt dir diese Hoffnung? Damit wir ein bisschen mehr verstehen, wo Israel gerade steht, stell dir mal vor, ich weiß, es würde dir nicht passieren, aber stell es dir nur kurz vor, du hast dich wochenlang oder sogar monatelang nicht bei einem deiner Eltern gemeldet. Obwohl er in der Zwischenzeit Geburtstag hatte. Aber du hast es einfach nicht geschafft anzurufen. Ein Geschenk hast du auch nicht. Aber Geschenke werden ja auch überbewertet irgendwie. Und er braucht es eh nicht. Und ihr macht es auch nicht mehr so miteinander. Jetzt musst du plötzlich, relativ plötzlich eine große Geldsumme bezahlen. Du musst eine größere Anschaffung tätigen oder eine besonders hohe Stromrechnung bezahlen. Oder du hast einen Schaden in der Wohnung, den du begleichen musst. Und du hast diese Geldsumme nicht. Du brauchst sie dringend, aber du hast sie nicht. Würdest du deinen Elternteil um Unterstützung fragen? Das ist so ungefähr, wo Israel gerade gegenüber Gott steht, nur um ein Vielfaches größer. Die Israeliten wussten trotz allem irgendwie, Gott würde wieder für sie eintreten und ihnen helfen. Wie konnten sie das wissen, obwohl sie ihn gerade verraten hatten und er verständlicherweise wütend war? Die Antwort ist erstens, sie kannten Gott und zweitens, es bestand eine Beziehung zwischen ihnen und Gott. Es gibt ein Kapitel in der Bibel, das das beeindruckend und wunderschön beschreibt. Thomas hat letzte Woche da auch zwei Verse daraus vorgelesen und das ist Hosea, das ist ein anderer kleiner Prophet in der Bibel, ein kleines Buch, Hosea Kapitel 11. Der Herr sagt, als Israel jung war, begann ich es zu lieben. Israel, meinen Sohn, rief ich aus Ägypten. Schon oft habe ich die Israeliten gerufen, doch stets sind sie mir davongelaufen. Sie haben den Götzen geopfert und vor ihren Götterfiguren Räucheropfer. Sie haben den Götzen geopfert und vor ihren Götterfiguren Räucheropfer angezündet. Ich war es, der Israel das Laufen lehrte. Ich nahm ihn immer wieder auf meine Arme. Aber die Menschen in Israel haben nicht erkannt, dass alles Gute, das ihnen geschah, von mir kam. Mit Freundlichkeit und Liebe wollte ich sie gewinnen. Ich habe ihnen ihre Last leicht gemacht, wie ein Bauer, der seinem Ochsen das Joch hochhebt, damit er besser fressen kann. Ja, der sich bückt, um ihn selbst zu füttern. Trotzdem weigern sie sich, zu mir zurückzukehren. Sie bitten lieber die Ägypter um Hilfe. Deshalb soll nun der assyrische König über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten und die Orakelpriester, die falsche Ratschläge geben, werden sterben. Mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Aber wie könnte ich dich im Stich lassen, Israel? Wie könnte ich dich aufgeben? Sollte ich dich vernichten, wie die Städte Adma und Zeboim? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nicht wieder treffen. Ich will dich nicht noch einmal vernichten, Ephraim. Israel. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der bei euch wohnt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten, sondern alle werde ich zurückbringen. Das verspreche ich, der Herr. Ich liebe dieses Kapitel, weil es so sehr beschreibt. Ich habe mir damals dran geschrieben, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, das ist irgendwie göttliche Pädagogik. Er ist richtig wütend. Und er lässt sie das auch spüren, es gibt Konsequenzen. Aber er liebt sie so viel mehr, als dass er jemals zornig auf sie sein könnte. Die Israeliten wussten das. Und sie wussten, dass er für sie war. Sie wussten es aus ihrer Geschichte mit Gott. Und das Zweite, zwischen ihnen und Gott bestand eine Beziehung. Sie hatten diesen Bund miteinander geschlossen am Anfang ihrer gemeinsamen Geschichte. Er hatte ihnen absolute Treue zugesagt und dass er für sie sorgen und sie segnen würde. Und er hatte sein Versprechen immer gehalten. Und sie hatten ihm für diesen Bund absolute Treue zugesagt und dass sie mit ihm gehen würden und nach seinen Weisungen leben würden. Und sie hatten ihr Versprechen immer wieder gebrochen. Und Gott machte Begegnungen mit sich möglich, indem er einen Tempel, einen Ort dafür schuf. Es bestand eine Beziehung. Und auf der Basis dieser Beziehung und dieses Wissens, wie ihr Gott ist, hatten sie dieses Vertrauen, dass er ihnen vergeben und dass er sie retten würde. Dieses große Vertrauen ist möglich durch das Wissen in einer Beziehung, dass mein Gegenüber mir Gutes will und mir nicht schaden wird. Ich habe mich letztens auf einer kleinen Party mit einem jungen Mann unterhalten, der ein paar Dinge über Kirche und Bibel wusste. Und der hat mich gefragt, du, wie ist denn das mit dem ersten und dem zweiten Teil der Bibel, also dem Alten und dem Neuen Testament? Im Alten Testament, da ist doch Gott irgendwie so ein ganz anderer. Immer zornig und immer brutal und immer hart. Und im Neuen Testament kommt dann Jesus und predigt Nächstenliebe. Unser Text heute aus dem Alten Testament macht, glaube ich, sehr deutlich, das ist der gleiche Gott. Der liebt und vergibt und es liebt, gnädig zu sein. Das alles führt uns zu der zweiten besonderen Tatsache im Text, einer Eigenschaft, die Gott einzigartig macht. Welche Eigenschaft ist das? Micha stellt ja im letzten Teil des Textes eine Frage. Wo ist ein Gott wie du? Diese rhetorische Frage ist eine Hymnusform, die in diesen alten Kulturen häufig vorkam. Auch andere Kulturen haben mit dieser Form ihre Götter angebetet und haben zum Beispiel gesagt, wer ist ein Gott wie du, der so stark ist und so mächtig und uns so fruchtbares Land schenkt? Und auch der Gott der Bibel wurde immer wieder so angebetet mit dieser Form und gelobt für seine Treue, für seine Rettung, für seine Größe. Das Einzigartige hieran ist, dass kein anderer Gott so dafür besungen wird, dass sein Alleinstellungsmerkmal ist, wie sehr er vergibt, sein Erbarmen. Der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Und das tut der Text mit 7 verschiedenen Ausdrücken in den Versen 18 und 19. Micha schreibt ja, du vergibst. Das ist eins der häufigsten Worte im Alten Testament für diese Vergebung. Du verzeihst, das bedeutet loslassen, es nicht mehr ansehen. Du bleibst nicht für immer zornig, du lässt Gnade vor Recht ergehen. Du wirst Erbarmen haben, Schuld auslöschen und unsere Sünden sogar ins tiefste Meer wegwerfen. Ausgehend von diesem Text ist der Begriff Meer der Barmherzigkeit entstanden. Ein Bild dafür, wie unendlich groß Gottes Barmherzigkeit ist und dass er unsere Schuld unwiederbringlich auslöscht. Heute entwickeln wir U-Boote, um unglaubliche Tiefen des Meeres zu erreichen, aber das war zu Michas Zeiten unvorstellbar. Auf den Grund des Meeres hieß unerreichbar, nie wieder sichtbar, für immer von der Erdoberfläche verschwunden, komplett aus unserem Leben entfernt. So sehr weg ist Schuld vor Gott, wenn wir sie vor ihm zugeben, wenn wir zugeben, dass wir sein Erbarmen brauchen. Und zugeben, dass wir erbarmungswürdig fehlerhaft sind manchmal. Kurt von Knobelsdorf war ein preußischer Offizier und hatte vorher zum Kadettenkorps Potsdam gehört. Und im Januar 1904 lag er im Sterben. Schmerzen zerwühlten sein Leib, heißt es in einem Text über ihn. Aber mit leuchtendem Gesicht sagte er, mir ist so wohl, mit meinen Sünden habe ich gar nichts zu tun. Die hat der Herr alle ins Meer geworfen. Das finde ich kurz vor einem Tod echt stark zu wissen. Kein anderer Gott wird so beschrieben, dass seine Einzigartigkeit in seiner Vergebung und seinem Erbarmen, seiner Barmherzigkeit liegt. Erbarmen ist ja ein sehr altes Wort, das wir nicht mehr häufig verwenden. Ich würde sagen, Erbarmen ist praktische Liebe eines Größeren gegenüber einem dementsprechend Niedrigergestellten. Erbarmen ist praktische Liebe eines Größeren. Und Erbarmen ist ja unbequem, denn es bedeutet immer, dass jemand in einer Notlage ist oder etwas dringend braucht und jemand anders sich erbarmt und es ihm gibt. Das ist unangenehm, aber genauso ist es mit Gott und uns. Wenn wir ehrlich sind, ist unsere Gesellschaft und unsere Welt und sind wir selbst manchmal erbarmungswürdig. Ich habe Momente vor Augen, in denen ich mich echt erbärmlich fühle. Manchmal selbstverschuldet, manchmal fremdverschuldet und meistens ist es ein Mix aus beidem. Es ist ja so, wenn wir eine Zuwendung annehmen, wie Erbarmen, dann heißt das zuzugeben, ich hatte vorher etwas nicht, was ich jetzt annehme, was ich mir jetzt erhoffe. Das bedeutet, völlig allein und unabhängig bin ich nicht vollständig oder absolut zufrieden. Immer dann, wenn wir Liebe oder eine Zuwendung annehmen oder auch in irgendeine Form von Beziehung eingehen, dann heißt das ausgesprochen, ich bin nicht allein und unabhängig, sondern ich begebe mich in ein Geben und Nehmen und in eine gewisse Abhängigkeit von meinem Gegenüber. Und das ist ja so ein bisschen wie Schwäche zu geben in diesem kleinen Moment. Denn wenn ich in mir selbst fertig und vollkommen wäre, dann bräuchte ich ja niemanden. Und die große Frage, bevor wir zugeben, dass wir etwas oder jemanden brauchen und uns damit verletzlich zu machen, ist, wie wird mein Gegenüber damit umgehen? Wird er das ausnutzen und mir Schaden zufügen? Wird mir das zum Nachteil? Verliere ich dadurch Ansehen oder Stärke, wenn ich diese Distanz nicht mehr wahre? Um diesen Schritt zu gehen, zuzugeben, dass wir etwas brauchen und Liebe oder Erbarmen anzunehmen, müssen wir wissen, dass unser Gegenüber für uns ist. Diese beiden Dinge brauchen wir dazu. Und selbst zugeben, dass wir alleine nicht vollständig sind, sondern jemanden oder etwas brauchen und dann wissen, dass dieser Gegenüber für uns ist. Damit wir diese Offenheit ihm gegenüber zulassen können. Wenn wir das nicht können, dann können wir Zuwendung nicht annehmen und dann können wir uns letztendlich auf keine Beziehung einlassen. Und dann werden wir Liebe oder Erbarmen nie annehmen können. Im Umkehrschluss ist das aber eine der höchsten Formen von Beziehung, in der das möglich ist, mich bedürftig, erbarmungswürdig zu zeigen und sicher zu sein, dass mein Gegenüber diesen Moment der Schwäche, dieses Wissen nur für mich verwenden wird. Und das Gleiche gilt ja bei der Frage, ob wir uns von Gott lieben lassen und ob wir Erbarmen von ihm annehmen wollen. Können oder wollen wir zugeben, dass uns ohne ihn etwas fehlt? Dass wir etwas von einem Gott brauchen könnten? Und vertrauen wir ihm, dass er für uns ist? Und dass er unser Eingeständnis nicht gegen uns verwenden wird? Die Israeliten hatten zwei Dinge. Sie kannten Gott und sie hatten eine Beziehung zu ihrem Gott. Und diese beiden Dinge machten es ihnen möglich, sich Gott so anzuvertrauen und so sicher zu sein, dass er für sie war, Erbarmen zuzulassen, Beziehung zuzulassen. Aber wie können wir wissen, dass Gott auch für uns ist? Wie können wir so sicher sein wie die Israeliten, dass Gott für uns ist? Durch Weihnachten. Das ist jetzt keine schlechte Überleitung, weil halt nächste Woche Weihnachten ist. Sondern wir können das durch Weihnachten wissen, weil da ein Gott ist, der ein kleines Kind wird. Was gibt es Erbärmlicheres? Was kann viel erbärmlicher daherkommen als ein absolut wehrloses, blutverschmiertes, frisch geborenes Baby? Um uns zu zeigen, dass er für uns da ist, dass er Erbarmen für uns hat und uns möglich zu machen, das auch anzunehmen. Weil wird Gott selbst so hilflos und erbarmungswürdig wie menschlich nur möglich? Dieser Gott begibt sich in diese greifbare Welt mit Dreck und Bäumen und Menschen und Essen und mit Hunger und Trauer und Freude und er wird Teil von ihr. Das nennen wir Inkarnation. Und den nennen wir Jesus. Und als Mensch von Fleisch und Blut sieht er all das Erbarmungswürdige in uns Menschen. Und er liebt. Und er liebt so sehr, dass er letztendlich stirbt, um uns unsere Schuld, das, was in uns so erbärmlich ist, abzunehmen. Er trägt es für uns und wirft den ganzen Mist von uns ins tiefste Meer. In keiner Beziehung auf der ganzen Welt könnten wir je so sicher sein, dass jemand so sehr unser Bestes will, wie bei diesem Gott. Bei niemand anderem auf der Welt, der höher gestellt ist als wir, könnten wir je so sicher sein, dass er uns keinen Schaden zufügen wird, wenn wir ihm unsere erbärmliche Seite zeigen. Er kennt sie eh. Wo ist ein Gott wie du? Auch Allah wird im Koran häufiger der Erbarmer genannt und der viel vergibt. Auch Allah vergibt also. Der große Unterschied ist aber, dass Allahs Wille zu vergeben unvorhersehbar ist. Es gibt keine Garantie. Man weiß nie genau, ob man gut genug ist und ob Allah wirklich vergibt. Beim Gott der Bibel ist das anders. Wer Jesus annimmt als den, der unsere Erbärmlichkeit für uns getragen hat, dem ist alles vergeben. Das steht im Neuen Testament an einer Stelle im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel. Da steht, wenn wir zugeben, dass wir nicht in Ordnung sind, dann ist Gott treu. Und dann vergibt er, weil das hat er versprochen. Das ist eine Garantie. Und dann ist es weg. Diese Sicherheit bei Gott dann zu haben, macht dann auch eine ganz neue Form von Beziehung untereinander möglich. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass es eine der höchsten Formen von Beziehung gibt. Mich erbärmlich und bedürftig zu zeigen und sicher zu sein, dass mein Gegenüber dieses Wissen nur für mich verwenden wird. Und wenn das zwei Menschen wissen, dass sie vor Gott das zugegeben haben und dass Gott es nicht gegen sie ausgenutzt hat, sondern für sie, dann können sie diese Ebene miteinander teilen. Ich bin vergorkst und manchmal erbärmlich. Und Christian, mein Mann, ist es auch. Sorry. Und wir wissen beide, dass Gott das für uns ins Meer geworfen hat. Dass es weg ist. Dass wir frei und angenommen sind. Und diese Ebene teilen wir jetzt miteinander. Wir müssen darüber reden, ja, über Fehler und Dinge miteinander klärend, aber nachtragend sein oder uns gegenseitig damit schaden wollen, das ist eigentlich ausgeschlossen, wenn wir selbst so begnadigt sind. Ich kann vor Christian absolut ehrlich zugeben, wie erbärmlich ich manchmal bin. Und ich weiß, dass er für mich ist und dieses Wissen nicht gegen mich verwenden wird, weil er genau im selben Boot sitzt gegenüber Gott. Diese Art von Beziehung ist dann möglich. Das ist Beziehung auf der Grundlage vom Evangelium, der Nachricht, dass Gott uns durch Jesus vergibt. Das macht diese völlig neue Art von Beziehung möglich. Wo ist solch ein Gott, der sowas möglich macht? Ein Freund von mir, der ist 27 Jahre alt, hat einen etwas jüngeren Bruder. Und dieser Freund hat mir irgendwann mal erzählt, oder ich glaube, seine Freundin hat mir das erzählt, dass dieser jüngere Bruder ihm manchmal heute noch Dinge vorwirft, die irgendwann damals in ihrer Kindheit passiert sind, weil er noch so sauer ist auf ihn. Davor müssen wir bei Gott keine Angst haben. Er wirft unseren Mist ins Meer für immer und denkt nicht mehr dran. Und wenn du das angenommen hast an sich, aber immer noch ständig mit einem schlechten Gewissen lebst vor Gott, dann stimmt da was nicht. Du darfst glauben und annehmen, dass es weg ist. Dass es auch nicht wieder hochkommt. Es hat keinen versteckten Schwimmer, der es irgendwann wieder hochbringt. Wenn du bisher innerlich immer noch eher bei einem "Wer ist Gott?" eigentlich stehst, dann wünsche ich dir, dass du dich auch wie Micha, stellvertretend für die Israeliten, dass du dich auch irgendwann staunend so direkt an Gott wenden kannst. Von einem "Wer ist Gott?" oder "Wie ist Gott?", dass du irgendwann zu einem "Wer ist wie du?" Gott kommen kannst, weil du ihn kennengelernt hast. Ich habe zu Anfang gesagt, dass sich mein Leben verändert hat, als ich 12 Jahre alt war und dass es etwas mit diesem Text zu tun hat. Mit 12 Jahren war ich ein mittelschüchternes Mädchen mit ungefähr das, was man eine glückliche Kindheit nennt. Zwei liebevolle Eltern, die sich bis heute lieben. Drei Brüder, mit denen ich mich meistens sehr verstanden habe, wahrscheinlich auch, weil sie alle jünger sind und ich meistens bestimmen durfte. Großeltern mit im Haus, zu denen ich immer gehen konnte. Ich hatte ein paar Freundinnen, in der Schule waren die meisten Lehrer okay. Wir sind ab und zu in Urlaub gefahren. Und ein wichtiges Detail, ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Heißt, meine Eltern glauben von Herzen an Gott und leben mit Gott und haben uns Kinder damit reingenommen. Und als kleines Kind, ich glaube so mit 3 oder 4 Jahren, habe ich Jesus mal ein Bild gemalt und wollte dann wissen, wo ich das jetzt hinhängen kann, damit er es kriegt auf jeden Fall. Also ich fand ihn irgendwie als kleines Kind schon cool. Aber als ich größer wurde, verlor sich das irgendwie. Glauben, Leben in der Familie war irgendwie mehr eine Pflichterfüllung und es hat mich so ein bisschen genervt. Auch Gemeindeleben war eher anstrengend und mein Herz war einfach überhaupt nicht dabei. Ich habe so, wenn ich allein unterwegs war, nicht drüber nachgedacht. Und ich würde nicht sagen, dass ich da mit Gott gelebt habe. Mit 12 Jahren dann, im Sommer 2002, war ich dann auf einem christlichen Zeltlager. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da hingekommen bin. Auf jeden Fall war ich dann da. Und es gab jeden Tag Impulse, so geistliche Impulse, Predigten und Zeiten, in denen wir zusammen gesungen haben. Ich erinnere mich an keine einzige Predigt mehr. Ich weiß nicht mehr, was für Mitarbeiter da waren. Ich weiß auch die meisten Lieder nicht mehr. Aber ich erinnere mich an ein Lied. Und bitte seht euch in euren Programmheften nochmal Vers 18 und 19 an. Der Liedtext in diesem Lied damals hieß: Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last. Nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Wer ist ein Gott wie du? Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehen, denn du liebst es, gnädig zu sein. Das ist der Liedtext. Und es war unter anderem während dieses Liedes, dass ich auf einmal unglaublich stark Gott gespürt habe. Es waren auch diese Worte, aber es war auch zwischen allen Worten. Irgendwie wusste ich auf einmal, dass er da ist und dass er mich liebt. Trotz und mit allem. Und mir war, ganz ohne, dass mir jemand ein schlechtes Gewissen eingeredet hätte, einfach klar, dass ich eigentlich nicht zu Gott passe, weil ich fehlerhaft bin. Und dass ich die meiste Zeit meines Lebens ohne ihn gelebt hatte. Aber auch, ich wusste auf einmal, dass Gott mir durch Jesus vergeben hat. So wirklich richtig persönlich. Und es war auf einmal in einem dieser Momente das Logischste und das Wichtigste für mich, dieser Liebe zu antworten. Ich habe Gott gegenüber zugegeben, dass ich sein Erbarmen wirklich brauche. Ich habe ihm vertraut, dass er meine Schwäche zu geben nicht gegen mich verwenden wird, sondern dass er für mich ist. Ich habe so viel geweint wie selten in meinem Leben, weil ich das so besonders fand und so berührend. Und ich habe das seitdem nicht bereut, sondern seitdem ist mein Leben anders und ich bin anders. Ich schwebe nicht ständig auf Wolke 7 und es ist nicht alles leichter, aber es ist alles so viel. Wenn ich zurückgucke und die beiden Zeiten so miteinander vergleiche, vorher und nachher, habe ich das Gefühl, davor war alles wie in so einem grauen Nebel. Es war nicht schlecht, wie gesagt, ich hatte eine glückliche Kindheit. Aber danach ist alles mir bewusster und alles irgendwie wichtiger. Ich hatte diese kleine Bibel dabei, das war die erste Bibel, die ich dann angefangen habe zu verschlingen, weil ich auf einmal alles spannend fand und Gott so sehr zu mir geredet hat und alles auf einmal viel mehr Sinn gemacht hat. Das ist, was in meinem Leben sich verändert hat, weil ich dieses Erbarmen von Gott angenommen habe, weil ich zugegeben habe, ich bin erbarmungswürdig, ich brauche dich, Gott. Er hat das nicht gegen mich verwendet, sondern für mich. Wie können wir uns alle darin so sicher sein wie Israel, dass Gott für uns ist? Indem wir uns daran erinnern, indem wir darüber singen. Gott hatte seinem Volk Feste verordnet, die sie feiern sollten. Wir haben immer noch Feste in unserem Kirchenjahr, wie Erntedank, wie Ostern, wie alle möglichen anderen, die mir jetzt nicht einfallen, und wie Weihnachten. Nur noch eine Woche bis dahin. Yes! Bis wir feiern, dass Gott sich selbst erbärmlich gemacht hat, um unsere Erbärmlichkeit für uns zu tragen. Ganz am Anfang der Predigtreihe, am Anfang von Michas Aufzeichnungen, stand die Frage: Wer ist wie der Herr? Das ist die Bedeutung vom Namen Micha. Wer ist wie der Herr? Und die Antwort musste sein: Niemand. Und diese Frage steht auch jetzt am Ende von Michas Aufzeichnungen. Wo ist so ein Gott? Gibt es noch jemanden, der so ist wie dieser Gott? Der so eine Geschichte mit seinen Menschen schreibt, der so mit sich umgehen lässt und so barmherzig und liebevoll ist, der so ernsthaft und eifersüchtig liebt und deshalb auch straft und zu sich zurückruft und der einmal dieses riesige Projekt Welt zu einem grandiosen, triumphalen und ewigen guten Ende führen wird. Niemand. Niemand ist so ein Gott. Amen.